Das Gesicht war immer noch nicht zu sehen, aber hinter den wirbelnden Haarsträhnen blitzten jetzt weiße Zähne auf. Der gesamte Umriss war verschwommen und fransig, wie die Bänder einer unfertigen Fußmatte oder eines Teppichs. Doch die Fransen verflüchtigten sich von meinen Augen, der Umriss wurde deutlicher, die Gestalt dreidimensionaler. Während sie sich aufblies und dabei verwandelte, wurde ich von einer Art entgegengesetzter Empfindung erfasst. Es fühlte sich an, als würde ich von einem Gebläse eingesogen oder als klappte unter mir eine Luke auf. Es war, als flösse alle Kraft aus mir heraus. Mir wurde schwindlig, alles wurde schwarz. Ich schloss die Augen. Lucy. Und öffnete sie wieder. Ich stand immer noch auf meinen eigenen Füßen in diesem gottverlassenen Gewölbe. Das Anna-Licht war verblasst, vor mir im Dunkeln stand jetzt eine andere Gestalt. Ich musterte sie argwöhnisch. Lucy. Auf einmal bekam ich vor Freude weiche Knie, weil ich die Stimme erkannt hatte. Ich kannte sie so gut. Es war die Stimme, die ich lieber als alle anderen hören wollte. Ich fürchtete, vor Erleichterung ohnmächtig zu werden. Mein Herz klopfte wie rasend. Ich hielt immer noch die Leuchtbombe in der Hand, doch jetzt ließ ich sie sinken und machte ein paar stolpernde Schritte. Lockwood, Gott sei Dank! War ich denn blind gewesen, dass ich ihn nicht gleich erkannt hatte? Seine Gestalt war anfangs aber auch sehr dunkel und eigenartig körperlos gewesen. Jetzt sah ich die schmalen Schultern, die schlanke Taille, die Neigung des Halses, die vertraute, in die Augen fallende Haarsträhne. »Wie hast du mich gefunden?« rief ich aus. »Ich hab's ja gewusst. Ich hab gewusst, dass du kommen würdest.« »Ach, Lucy, nichts hätte mich daran hindern können, zu dir zu kommen.« An der Kontur seines Gesichts erkannte ich, dass er mich anlächelte, aber seine Stimme klang so traurig, dass ich stutzte. Ich versuchte, die Dunkelheit mit meinem Blick zu durchdringen. »Lockwood, was hast du denn?« »Nichts hätte mich davon abhalten können. Nichts im Leben und nichts im Tod.« In mir tat sich ein kalter Brunnenschacht auf, schwarz und bodenlos. »Was«, stammelte ich, »was soll das denn heißen? Was meinst du damit?« »Hab keine Angst. Ich kann dir nichts tun.« »Jetzt machst du mir aber wirklich Angst. Sei still.« Ich verstand überhaupt nichts mehr, doch meine Knochen schienen flüssig zu werden. Ich konnte kaum sprechen, meine Zunge war am Gaumen festgeklebt. »Sei still!« Die Gestalt stand reglos vor mir. Diesmal erwiderte sie nichts. »Komm näher«, sagte ich. »Tritt ins Licht.« »Lieber nicht, Lucy.« Erst jetzt erkannte ich, wie zart und durchscheinend er war. Kopf und Rumpf sahen zwar überzeugend dreidimensional aus, die Beine aber waren wie aus hauchdünnem Schleierstoff und verloren sich im Nichts. Er schwebte über den Steinfliesen. Meine eigenen Beine gaben nach. Ich sank auf die Knie. Die Leuchtbombe knallte auf den Boden. »Oh nein«, flüsterte ich. »Oh nein, Lockwood!« Die Stimme erwiderte leise und in ruhigem Ton. »Sei nicht traurig.« Ich schlug die Hände vors Gesicht und ließ sie dort. Ich konnte den Anblick nicht ertragen. »Es ist nicht deine Schuld«, raunte die Stimme. »Doch, es war meine Schuld.« Ich krümmte die Finger und grub die Nägel fest in die Handflächen. Dann vernahm ich ein fremdartiges, grässliches Winseln, wie von einem verwundeten Tier und begriff, dass ich selbst es war, die da winselte. Keine zusammenhängenden Gedanken mehr, nur noch Erinnerungen und Bilder. Ich sah, wie Lockwood mir auf dem Dachboden mit den peitschenden Ektoplasma-Tentakeln das Silbernetz zuwarf, wie er sich zwischen mich und die in der Fensterscheibe eingeschlossene verschleierte Dame stellte, wie er von einem Festwagen zum anderen sprang und den Kugeln des Attentäters auswich, und wie er sich in der Wintergarden-Villa todesmutig über das Treppengeländer schwang und mir das Leben rettete. Wieder einmal, mir wieder einmal das Leben rettete. Ich sah auch das Foto aus dem Zimmer seiner Schwester vor mir, das ungebärdige, verschwommene Kind. Ich schaukelte vor und zurück, die Tränen sammelten sich in meine gewölbten Handflächen. Ich war untröstlich. Das durfte einfach nicht wahr sein. Es konnte nicht wahr sein. Ganz bestimmt bildete ich mir alles nur ein. Lucy, ich ließ die Hände sinken. Weil meine Augen voller Tränen waren, konnte ich ihn trotzdem nicht erkennen, aber ich hörte ihn, und er sprach so ruhig und deutlich wie immer. »Ich bin nicht gekommen, um dir weh zu tun. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden.« Ich schüttelte den Kopf, mein Gesicht war tränenüberströmt. »Nein, sag mir, was passiert ist.« »Ich bin gestürzt. Ich bin gestorben. Reicht das nicht?« »Oh Gott, weil du mich retten wolltest.« »Irgendwann musste es so kommen«, fuhr die Gestalt fort. »Du hast immer geahnt, dass mich das Glück eines Tages verlassen würde. Aber ich bereue nichts, Lucy. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, und ich bin froh, dass es dir gut geht.« »So gut«, fügte die Stimme trocken hinzu, »dass du kaum einen Kratzer bekommen hast.« Daraufhin schluchzte ich laut auf. »Bitte sag so etwas nicht. Ich wünschte, es wäre andersherum.« »Das weiß ich doch.« Wieder spürte ich, dass er dort im Dunkeln ein tieftrauriges Lächeln lächelte. »Das weiß ich. Aber jetzt? Ich bin schon zu lange hier.« Nein, ich muss dich sehen, sagte ich hastig. Du darfst nicht im Dunkeln von mir gehen. Es ist besser so. Du würdest nur unnötig leiden. Ich muss dich aber sehen, bitte. Wie du willst. Auf einmal umfloss grellblaues Feuer die Gestalt. Flammen, so durchsichtig wie flüssiges Glas, loderten zur Decke empor. Und ich sah ihn. Ich sah die große blutige Wunde, die mitten in seiner Brust klaffte. Was immer ihn mit solcher Wucht getroffen hatte, es hatte sein Hemd von oben bis unten aufgeschlitzt. Rechts und links hingen die zerfetzten Überreste des Mantels an ihm herab und wurden nach unten hin immer undeutlicher, wie die übrige Erscheinung auch. Ich sah sein schmales, blasses, verzerrtes Gesicht, seinen trüben, verzweifelten Blick. Und doch lächelte er mich an, und die Zuneigung und Trauer in diesem Lächeln machten den Anblick so unvorstellbar unerträglich. Am Rand meines Blickfelds tanzten schwarze Flecken, ich glaubte, ohnmächtig zu werden. Doch ich riss mich zusammen, erhob mich schwerfällig und wankte mit ausgestreckten Armen auf ihn zu. Da drehte sich der blutige Kopf auf einmal nach dem Durchgang um, und ich sah, dass es gar kein richtiger Kopf war, sondern nur eine leere, mit Schattenfetzen gefüllte Maske. Die Gestalt wandte sich wieder mir zu. »Ich muss jetzt gehen, Lucy. Vergiss mich nicht.« Von vorn war das Ganze hundertprozentig überzeugend. Man erkannte die Poren der Haut, das kleine Muttermal am Hals, das ich so oft betrachtet hatte. Die Haare, das Kinn, die Knitterfalten von Hemd und Mantel. Alles perfekt. Aber von der Seite und von hinten. Ich hatte den Eindruck, dass nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper eine leere Hülle war, wie aus faserigem Pappmaché nachgebildet. »Warte mal, Lockwood. Ich verstehe das nicht. Dein Kopf...« »Ich muss gehen.« Die Gestalt drehte sich abermals um, als hätte etwas sie abgelenkt. Diesmal bestand kein Zweifel mehr. Ich hatte mich nicht geirrt. Mein Gegenüber war nur eine leere Hülle. Von den Rändern hingen dicke schwarze Fasern herab. Darunter war lediglich ein Gespinst aus körnigen Fäden, die kunstvoll und zugleich völlig chaotisch ineinander verwoben waren, wie ein großes graues Spinnnetz, dem man einen gewünschten Umriss vorgegeben hatte. Ich konnte die Innenseite von Lockwoods Gesicht sehen, den Schwung der Wangenknochen, die Ausbuchtung der Nase. Wo Mund und Augen hingehört hätten, waren nur leere Öffnungen, wenn man sie aus dieser Perspektive sah. Noch einmal wandte er sich mir zu. Der Mund lächelte traurig, in seinem Blick leuchteten Weisheit und weltentrücktes Wissen. Lucy. Diese Fäden. Ich sah in Gedanken das zuckende Krabbelwesen vor mir. Auf einmal war mein Kopf wieder klar. Voller Abscheu und Erleichterung taumelte ich zurück. »Ich weiß, was du bist«, rief ich. »Du bist nicht er. Ich bin, was sein wird. Du bist eine Chimäre, ein Betrüger. Du hast meine Gedanken angezapft. Wo war nur die verflixte Leuchtbombe? Sie war irgendwo hingerollt. Ich offenbare dir die Zukunft. Sieh, was du getan hast. Nein, du lügst. Nicht alles, was dir deine Gabe zeigt, ist Vergangenheit. Manchmal siehst du auch, was noch geschehen wird.« Ein mattes Lächeln leuchtete auf dem bleichen Gesicht. Es blickte mich voller Liebe und Zuneigung an. Dann wurde es von einer Klinge gespalten. Vom Scheitel durch die Haare, durch die Nase, den Mund und das Kinn, bis hinunter zur Brust. Es ging blitzschnell. Der Körper leistete der Waffe nicht mehr Widerstand als ein Sack voll Luft. Lockwoods Kopf und Körper zerfielen in zwei Hälften, von der silbrig schimmernden Degenklinge durchtrennt. Die Schattenfäden befreiten sich aus der hohlen Maske und wehten davon, wie dunkle Schlieren, die sich wirbelnd in Wasser auflösen. Der Körper sank zu Boden und löste sich in zwischen verdampfende Plasmafäden auf. Dahinter, auf derselben Stelle, stand mit zerzaustem Haar, blutverschmiertem Gesicht und zerfetztem Mantel, die andere Hand zum Ausbalancieren des Gleichgewichts noch nach hinten gestreckt, Lockwood. In seiner Brust klaffte keine große blutige Wunde. Sein weißes, leicht angeschmuddeltes Hemd war untadelig bis zum zweitobersten Knopf geschlossen. Er grinste mich an. »Hallo, Lucy.« Ich entgegnete nichts. Das Schreien nahm mich ganz in Anspruch. Kurz darauf saßen wir in einer Ecke des unterirdischen Gewölbes nebeneinander auf einem Steinblock. Um uns ein bisschen Platz zu verschaffen, hatte Lockwood mit dem Fuß ein paar Schädel weggeschubst. Anschließend hatte er, um weiteren Belästigungen vorzubeugen, etwas Eisen und Salz über den Knochenhaufen gestreut, sowie mitten im Raum zwei Kerzen aufgestellt, die jetzt hell brannten. Er hatte sogar ein Päckchen Kaugummi aus der Manteltasche gekramt. Eigentlich war es richtig gemütlich. »Und dir geht's wirklich gut?« erkundigte er sich zum 10. Mal. »Weiß nicht, glaub schon«, gab ich zurück und schaute auf meine Knie. Er drückte freundschaftlich meinen Arm. Auf einer Wange hatte er eine Schürfwunde und seine Lippe war am Mundwinkel ein bisschen angeschwollen. Trotzdem sah er um Klassen besser aus als die abscheuliche Maskengestalt, die vor seinem Eintreffen mit mir gesprochen hatte. »Wir müssen uns langsam mal überlegen, wie wir wieder nach oben kommen«, meinte er. »George kriegt bestimmt schon Zustände.« »George, geht es ihm gut? Und den anderen?« »George geht's prima.« »Und Holly?« »Der geht's auch gut. Sie hat ein bisschen was abgekriegt, wie wir alle. Die ganze Truppe ist losgezogen, um Bobby Vernon zum Arzt zu bringen. Außerdem wollte Kipps noch Barnes verständigen. Ich habe George die Teamleitung übertragen, als ich heruntergestiegen bin, um dich zu suchen. Das hättest du nicht tun sollen, sagte ich. Du hättest dich nicht meinetwegen in Gefahr begeben sollen. Lass gut sein, entgegnete Lockwood. Du weißt doch, dass ich mein Leben für dich geben würde. Er lachte. Schließlich war ich schon oft genug nahe dran. Durch einen Spalt ins Innere der Erde hinabzusteigen, ist da noch ein Klacks. Herrje, du zitterst ja. Häng dir meinen Mantel um. Nein, ich bestehe darauf. Ich erhob keine Einwände. Ich wollte nicht mehr mit ihm streiten. Außerdem war der Mantel schön warm. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, sagte ich. Ich meine, wie ich hierher gekommen bin. Vielleicht habe ich mir bei dem Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen. Jedenfalls kann ich seither nicht mehr richtig denken. Ich dachte an meine einseitige Unterhaltung mit den Skeletten. Dann dachte ich wieder an den Maskenjungen. Lockwood nickte. Das wundert mich nicht. Es ging alles ein bisschen runter und drüber. Nachdem du in das Loch im Boden gesaugt wurdest, ging dem Poltergeist plötzlich die Luft aus, als hätte er sich die ganze Zeit nur auf dich konzentriert. Der Orkan legte sich so schlagartig, als wäre die Zeit stehen geblieben. Überall im Kaufhaus sind die herumfliegenden Gegenstände mit lautem Getöse zu Boden gekracht. Ich hatte noch Glück. Als es passierte, flog ich zwar noch durch die Luft, befand mich aber über den Rolltreppen, so dass ich nicht allzu tief gefallen bin. Ich bin auf dem Zwischenteil gelandet und einfach runtergerutscht. Unten bin ich auf dem Rücken liegen geblieben und habe zugeschaut, wie die Seidenpapierblätter sanft wie Schneeflocken zu Boden getrudelt sind, nur dass sie natürlich rot waren. Es sah sehr hübsch aus. Schade, dass Mr. Aikman nicht dabei war. Ansonsten ist das Kaufhaus kein ganz so hübscher Anblick. Ich rieb mir die Augen. Oh je. Ach, halb so wild. Denk doch nur an die kostenlose Reklame, die der Fall bestimmt mit sich bringt, entgegnete Lockwood. Aikman kann sich sicher bald vor Kunden kaum mehr retten. Er kratzte sich den Nasenrücken. Oder es kommen überhaupt keine mehr. Egal. Eins steht jedenfalls fest. Wegen diesem Spalt im Boden muss dringend etwas unternommen werden. Er ist sehr tief und obendrein einsturzgefährdet. Ein Wunder, dass ich mir nichts gebrochen habe, als ich heruntergeklettert bin. Am Boden der Grube habe ich mich durch den Schutt gebuddelt und bin in den alten Gefängniskeller geplumpst. Als ich die Kerze gefunden habe, wusste ich, dass du noch lebst. Ich bin durch die Gänge geirrt und schließlich in einem gelandet, der halb voll Wasser war. Diesen Weg hast du bestimmt nicht genommen, oder? Nein. Aber das Herumirren hat sich trotzdem gelohnt. Denn danach bin ich am Eingang eines langen, schnurgeraden Tunnels vorbeigekommen, der ebenfalls teilweise unter Wasser steht und nach Fluss muffelt. Ich schwöre, dass ich am anderen Ende die Themse plätschern gehört habe. Es würde mich nicht wundern, wenn dort ein Ausgang wäre. Wenn ja, könnten wir uns die Kletterei ersparen. Ich hielt den Blick auf den so sorgfältig gesäuberten Fußboden gerichtet. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass dort ein Ausgang ist, sagte ich leise. Sag mal, Lockwood, der Geist, den du vorhin bei mir gesehen hast. Stimmt, was war das denn für einer? Ich habe gehört, wie du mit ihm gesprochen hast, aber für mich sah er nur wie ein hässliches Knäuel aus schwarzen Fäden aus. Ich konnte kaum einen Umriss erkennen, noch nicht mal, als ich mich mit dem Degen in der Hand an ihn herangeschlichen habe. Heißt das, du hast sein Gesicht nicht gesehen? Nein, wieso? Ach, nicht so wichtig. Eine Pause trat ein. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, offen mit ihm über die Chimäre zu sprechen. Um ihn auf ein anderes Thema zu bringen, wies ich ihn auf die Anzeichen dafür hin, dass erst kürzlich noch jemand anders hier unten gewesen sein musste. Der gefegte Fußboden, der Zigarettenstummel, die Brandspur und die Wachsflecken. Lockwood sprang sofort darauf an. Er ging auf und ab und betrachtete den Boden stirnrunzelnd. Stimmt, sagte er dann. Das ist wirklich rätselhaft. Irgendjemand hat sich hier unten aufgehalten, und zwar noch vor nicht allzu langer Zeit. Die Flecken. Die stammen von diesen China-Wachskerzen. Er kratzte mit dem Fingernagel ein bisschen Wachs ab und schnupperte daran. Die mit Jojobaöl. Kann man bei Mallet kaufen. Allerbeste Qualität. Und ein Zigarettenstummel. Vielleicht bringt uns ja die Mark auf eine Spur. Er hob den Stummel auf, drehte ihn hin und her, hielt ihn ins Kerzenlicht und musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. Hm. Aha. So, so. Welche Mark ist es denn? Keine Ahnung. Für mich sieht das Ding einfach nur nach Papier und Tabak aus. Aber uns fällt bestimmt jemand ein, der sich mit sowas besser auskennt. Er ließ den Blick über die Gerippe gleiten. Tja. Was wohl hier unten los war? Erinnerst du dich noch daran, wie George meinte, dass irgendetwas die Geister in dieser Gegend aufgewiegelt hat? Ich glaube, er hatte recht. Auf jeden Fall sollte er sich das hier mal ansehen. Mit seiner leicht konfusen, zwanghaften Art zu denken, bringt er uns vielleicht auf die richtige Fährte. Aber wir müssen uns ranhalten. Barnes und seine Leute dürften demnächst hier auftauchen, und dann wird uns die Bebüb den Fall aus der Hand nehmen. Ich nickte. So lief es meistens. Und der große Ausbruch in Chelsea? Glaubst du, wir haben ihn zum Stillstand gebracht? Lockwood war jetzt wieder putzmunter. Er streckte mir die Hand hin und zog mich hoch. Das werden wir ja sehen. Er blickte noch einmal zu den mit Salz und Eisen bestreuten Gerippen hinüber.